Wir beten, Vater, jetzt schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Zweiter Advent heute und ich war gestern einkaufen mit meinem Sohn und konnte ihn kaum davon überzeugen, dass wir jetzt nicht gleich auf dem Supermarktparkplatz einen Weihnachtsbaum mitnehmen. Ja, und dann merkt man so, jetzt wird's langsam ernst. Wir bereiten uns vor auf Weihnachten, auch in diesem Gottesdienst. Und vielleicht wird die Vorbereitung heute Vormittag ein bisschen ungewöhnlich. Ich möchte nämlich tatsächlich heute Vormittag mit euch nachdenken über diesen Auszug aus dem israelitischen Telefonbuch, ja, den Waldi uns eben gelesen hat. Und wahrscheinlich hat er gedacht, so, boah, den Typen, den laden wir nicht mehr ein, ja, wenn der solche Predigtexte hier mitbringt. So, was ist denn da los? Diese lange Liste von komplizierten Namen, das ist ja normalerweise so der Text, wo wir, ganz ehrlich, da blättern wir weiter. Ja, weil wir das für irrelevant halten, das ist irgendwie kompliziert. Das zu lesen scheint uns nicht nur schwierig, sondern auch Zeitverschwendung zu sein. Wir wollen schneller zu den wichtigen Dingen kommen. Es ist aber doch überraschend, dass Matthäus, dieser Jesus-Biograf, es nicht für Zeitverschwendung hält, diese ersten 17 Verse in seine Jesus-Biografie, in sein Evangelium hineinzuschreiben. Es ist interessant, dass Matthäus nicht gleich mit der Geburt von Jesus beginnt, so wie wir das schön weihnachtlich irgendwie erwarten würden, sondern dass er diese 17 Verse vorne dran packt, diese lange Liste von Namen. Er gibt uns diese Genealogie, sagt man, diesen Stammbaum von Jesus und das nicht ohne Grund. Und seht ihr, einige von euch haben sicher immer und immer wieder in ihrem Leben gehört, dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Und dann nistet sich in vielen von uns so der Gedanke ein, so, kann dieses Buch und das, was wir darin lesen, überhaupt wahr sein? Es kommen Zweifel auf. Ja, wir haben das Gefühl, Bibel ist mehr so antike Science Fiction als wirklich historische Wahrheit. Und wenn du solche Zweifel und Fragen hast, wäre es, glaube ich, wichtig, die offen zu stellen. Ja, und ich glaube, eine Kirche so wie diese hier muss ein Raum sein, um diese Fragen und Zweifel, diese Skepsis loszuwerden. Aber ich will an der Stelle einen Punkt zumindest kurz highlighten, nämlich darauf hinweisen, dass Matthäus sein Evangelium nicht beginnt mit den Worten, es war einmal, sondern Matthäus beginnt sein Evangelium mit diesem Stammbaum und damit verortet er Jesus und alles, was er dann in den verbleibenden 28 Kapiteln über Jesus sagt, er verortet es in der Geschichte. Er gibt uns diesen Stammbaum und sagt, dieser Typ, dieser Jesus, der hat wirklich gelebt, der ist auf dieser Erde herumgelaufen. Man kann seinen Stammbaum nachverfolgen, der hat echte, reale Vorfahren, der hat sozusagen eine Geburtsurkunde und das, was ich von ihm berichte, ist faktisch tatsächlich wahr. Es wird also heute um diesen Stammbaum gehen und zwar in einem ersten Schritt ganz allgemein. Und dann in einem zweiten Schritt um fünf besondere Personen, die Matthäus in den Stammbaum aufgenommen hat. Fünf Frauen, um genau zu sein, die eigentlich in diesen Stammbaum gar nicht hineinpassen. Fünf Frauen, fünf weibliche Vorfahren von Jesus mit einem sehr, sehr zweifelhaften Ruf. Die dürften hier überhaupt nicht vorkommen. Eine dieser Frauen, nämlich Bathseba, Urias Frau, die gucken wir uns ein bisschen genauer an. Und das wird uns helfen, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das wird uns helfen, uns auf Weihnachten vorzubereiten. Weil wir entdecken, was ein scheinbar langweiliger, telefonbuchartiger Stammbaum mit unserem Leben zu tun hat. Und das ist mein Thema, was ein langweiliger Stammbaum mit unserem Leben zu tun hat. Und wir widmen uns diesen Dingen in zwei Schritten. Erstens geht es darum, dass Jesus Stammbaum Gottes wahr gewordenes Versprechen verdeutlicht. Und zweitens, dass Jesus Stammbaum uns Gottes atemberaubende Gnade zeigt. Das wahrgewordene Versprechen und die atemberaubende Gnade. Um das wahrgewordene Versprechen zu verstehen, müssen wir jetzt erstmal eintauchen in die großen Linien des Alten Testaments. Matthäus beginnt seinen Stammbaum hier mit folgenden Worten. Er sagt, dies ist das Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus. Also Matthäus redet nicht einfach von Jesus, sondern er redet von Jesus Christus. Und Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus, sondern es ist sein Titel. Es ist der Messias, der Gesalbte, der erwartete König, ja, auf den Juden zur Zeit des Alten Testaments über Jahrhunderte gewartet haben. Das Alte Testament ist voll von Versprechen, dass irgendwann ein zukünftiger Herrscher kommt, der Frieden bringt und der die Welt wieder zu einem besseren Ort macht. Das war die Hoffnung. Und an der Stelle sagen heute viele, hey, ich kann gar nicht verstehen, dass damals Menschen sich so religiös da reingesteigert haben in diese Hoffnung auf einen zukünftigen Herrscher, der die Welt besser macht. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man da so ein großes Bohai drum machen kann. Aber vielleicht sollten wir an der Stelle nicht so schnell sein, denn ich habe den Eindruck, dass wir Menschen auch heute, und zwar egal, ob wir uns als gläubig bezeichnen oder nicht, dass wir Menschen heute eine ähnlich tief sitzende Hoffnung haben auf einen Weltverbesserer, ob wir das dann religiös verpacken oder nicht. Ein Beispiel, vor einigen Jahren habe ich einen Artikel gelesen über Steve Jobs. Ja, das ist der Mann, der uns iPhone, iMac, iPad und so weiter geschenkt hat. Wie auch immer. Und er war damals, als dieser Artikel geschrieben wurde, noch am Leben und wurde von vielen zu so einer Erlöserfigur stilisiert, so einer Art Messias, einer, der die Welt besser macht. Und in diesem Artikel hieß es dann bezeichnenderweise, was sagt es aus, Jobs ernsthaft als einen zu bezeichnen, der die Welt zu einem besseren Ort gemacht hat? Es sagt viel über die Menschen, die das tun. Jetzt habe ich den Eindruck, das Ganze ist über 10 Jahre her, so die Zeit dieser Messias-Figuren ist gerade so ein bisschen vorbei. Ne? Barack Obama war noch so jemand vor einigen Jahren. Ne? Inzwischen setzen wir kaum mehr unsere Hoffnung auf irgendwelche Politiker. Wir sind eher total enttäuscht. Also das ist so, das Pendel schwingt in die andere Richtung. Und trotzdem zeigt beides, unsere Enttäuschung über scheinbare Weltverbesserer und unsere Hoffnung auf scheinbare Weltverbesserer, beides zeigt, dass diese Hoffnung in uns steckt, dass wir Ausschau halten nach Figuren, die uns erlösen in den Krisen dieser Welt. Und jetzt sagt Matthäus hier in seinem Evangelium, Leute, hier ist er, der Christus, der wirkliche Weltverbesserer, der Gesalbte, der, auf den ihr gewartet habt. Und das Ganze führt er dann noch genauer aus, indem er gleich am Anfang sagt, dieser Jesus Christus ist der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. David und Abraham sind zwei der prominentesten Figuren im Alten Testament. Beides sind Menschen, denen Gott unfassbar große Versprechen gegeben hat. Denken wir uns da mal kurz rein. Abraham und seine Frau Sarah waren kinderlos und haben darunter gelitten und gerungen. Und irgendwann, als Abraham dann im zarten Alter von 75 Jahren war, bekommt er dieses Versprechen. Dieses Versprechen, Gott spricht zu ihm, gibt ihm eine Zusage mitten hinein in diese andauernde Not der Kinderlosigkeit. 1. Mose 12, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dir einen großen Namen machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dann vergehen erstmal Jahre, viele Jahre. Und es passiert genau gar nichts. Es passiert nichts. Und Abraham sagt zu Gott, hey, was ist mit deinem Versprechen? Ne? Ich werde immer älter. So, ich war schon relativ alt, als du mir das Versprechen gegeben hast. So, und ich werde immer älter. Was ist los? Hast du mich vergessen? Wo ist dein Versprechen? Und dann passiert es und er bekommt den Sohn der Verheißung, Isaak. Aber der Stammbaum bei Matthäus verdeutlicht, Isaak ist nicht der ultimative Sohn Abrahams. Isaak ist nicht der, der das Versprechen in 1. Mose 12 erfüllt. Er ist nicht der, durch den alle Nationen gesegnet werden. Sondern das ist dann Jesus, der Christus, der ultimative Nachkomme Abrahams, Gottes Sohn. Und dieser Christus ist jetzt nicht nur der Sohn Abrahams, sondern, sagt Matthäus, er ist auch der Sohn Davids, des größten Königs von Israel. Und auch ihm hat Gott ein Versprechen gegeben, das lesen wir in 2. Samuel 7. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Und genau davon haben dann später die Propheten gesprochen, zum Beispiel Jesaja in Kapitel 9, dieser Weihnachtstext, den haben viele von euch im Ohr. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Im Alten Testament, ihr Lieben, verspricht Gott einen Sohn, einen Nachkommen Davids, den Retter, der nicht nur wie Steve Jobs die Welt für diejenigen besser macht, die sich seine Produkte leisten können, sondern für die ganze Welt. Seht ihr, Weihnachten, die Geburt Jesu, zeigt uns, dass Gott ein Gott ist, der seine Versprechen hält. Auch wenn es hunderte von Jahren dauert. Gott hat sein ganz eigenes Timing. Seht ihr, Abraham dachte, hey Gott, der hat mich vergessen. David hat die Erfüllung dieses Versprechens aus 2. Samuel 7 nie mit eigenen Augen gesehen. Zwischen dem letzten Propheten im Alten Testament, Malachi, und der Geburt Jesu liegen knapp 400 Jahre. 400 Jahre Funkstille Gottes. Da kann man die Hoffnung und das Vertrauen schon mal verlieren. Und ich glaube, dass einige von uns in dieser Gefahr stehen oder irgendwann in Situationen kommen, wo sie in dieser Gefahr stehen, nämlich die Hoffnung und das Vertrauen zu verlieren. Das haben mich die Jahre als Gemeindepastor gelehrt. Die Gefahr ist real. Wir haben all diese Versprechen Gottes, ja, dass er sich um uns kümmert und dass er für uns sorgt und dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Da ist das Versprechen, dass wenn wir uns an seine Gebote halten und seinen Maßstäben folgen, dass es dann heilsam und befreiend und gut für uns ist. Aber was ist dann, wenn vieles von dem, was wir uns erhoffen und erwünschen, nicht erfüllt? Was, wenn Gott die Versprechen nicht erfüllt? Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen, zumindest nicht nach unserem Zeitplan. Dann kommen wir uns vor, wie das Volk Israel in der Zeit zwischen Malachi und der Geburt Jesu. Gott scheint uns vergessen zu haben und die Erfüllung seiner göttlichen Verheißung scheint sehr, sehr weit weg. Machen wir das konkret. Vielleicht betest du schon lange, dass Gott dir oder einem deiner Lieben eine schwere Krankheit nimmt. Aber Gottes Eingreifen lässt auf sich warten. Und da nimmt die Bitterkeit in dir zu. Vielleicht hast du einen bestimmten großen Lebenstraum und den erfüllt Gott dir nicht. Und da nimmt die Bitterkeit in dir zu. Oder du bist Single und hast den sehnsüchtigen Wunsch nach einem Partner, der Jesus liebt, so wie du. aber es passiert nicht. Und dann ist die Gefahr sehr groß, gegen Dinge, die Gott geboten hat, einfach sich einen eigenen Weg zu bahnen und Entscheidungen zu treffen, die nicht in Gottes Sinne sind. Und ich wünschte, wir hätten jetzt heute die Zeit, das zu vertiefen, aber hier ist der Punkt, den wir an der Stelle verstehen müssen. Wenn du das Gefühl hast, Gott hält nicht, was er verspricht, dann wirst du dich zunehmend von ihm abwenden. Dann wirst du eigene Wege gehen. Dann nimmst du dein Leben selbst in die Hand. Wenn du das Gefühl hast, Gott, du hast Dinge versprochen, aber du scheinst es nicht zu halten, dann machen wir unser eigenes Ding, versuchen unsere Ziele auf eigene Faust zu erreichen und dann tun wir im Zweifelsfall auch Dinge, von denen Gott in seinem Wort sagt, dass wir sie nicht tun sollten, weil sie in seinen Augen falsch sind, weil sie Sünde sind. Das ist die Dynamik. Verstehst du, wenn jemand sich von Gott entfernt und sein Wort beiseite schiebt, dann steckt dahinter die Haltung, okay Gott, wenn du dein Versprechen offensichtlich nicht hältst, dann versuche ich es jetzt auf meine Art. Und genau deshalb, ihr Lieben, brauchen wir Weihnachten. Genau deshalb brauchen wir diesen Stammbaum. Weil die Geburt Jesu, in die dieser Stammbaum einmündet, mehr als deutlich unterstreicht, Gott macht seine Versprechen wahr. Auch wenn es mal länger dauert. Aber Gott hält seine Versprechen. Er kommt immer an sein Ziel, zu seiner Zeit und auf seine Weise, ja, aber er hält sein Wort. Und das ist die Basis, auf dem unser Vertrauen in ihn wachsen kann. Auch wenn Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Und das bringt uns zweitens zu Gottes atemberaubender Gnade. Und um die zu verstehen, müssen wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, was ist eigentlich die Bedeutung von einem Stammbaum? Vor allem in der damaligen Zeit. Seht ihr, ein Stammbaum, vor allem in der Antike, zeigte, wer man ist. Man könnte das vergleichen heute mit einem Lebenslauf. Ja, der Lebenslauf, der zeigt, wer wir sind. Und wir wissen alle in Bewerbungsprozessen und so weiter, es ist schon wichtig, dass da die richtigen Dinge drinstehen. Und die versucht man dann so ein bisschen zu highlighten. Und dann gibt es so ein paar Dinge, ne, wenn man dann irgendwie nach dem Abitur mal irgendwie 3 Jahre rumgegammelt hat, so. Das versucht man so ein bisschen zu kaschieren zumindest. Ja? Manches wirkt sich positiv aus, anderes nicht. Bei Stammbäumen ist es ähnlich. Wir wissen von Herodes dem Großen, ja, dem König Herodes dem Großen, Zeitgenosse von Jesus, wir wissen von ihm, dass er bestimmte Personen aus seinem Stammbaum hat entfernen lassen. Ja, weil er nicht so wahnsinnig stolz auf die war. Ja, also hat er sie rausstreichen lassen. Umgekehrt hat er seine Biografen dazu animiert, Leute in den Stammbaum hineinzuschreiben, die gar nicht mit ihm verwandt waren, ja, aber die Namen sahen gut aus. Spannend. Ein ähnliches Prinzip steckt übrigens dahinter, wenn heute Adlige ihre Namen und Titel an andere verkaufen. Ja? Wir polieren den Stammbaum auf. Ich habe da mal im Internet recherchiert Folgendes gefunden. Na, da gibt es so eine Consulting-Website und da steht dann auf der Homepage, Mitglieder des historischen deutschen Adels bis hin zu königlichem Rang bieten Ihnen die Chance, durch Annahme an Kindesstatt, also durch Adoption, einen authentischen Adelstitel zu erwerben und Ihnen so den Zugang in die höchsten Gesellschaftsschichten zu ermöglichen. Ja, jetzt bitte nicht gleich ans Smartphone gehen und da eine Anfrage loswerden, aber das ist das Prinzip, ja, um unseren Stammbaum ein bisschen aufzupolieren. Und natürlich richtet sich dieses Angebot nur an Leute, die jetzt entsprechende Geld haben. Ich vermute, die meisten von uns könnten sich das gar nicht leisten. Aber der Punkt ist, man kauft sich hier einen aufpolierten Stammbaum. So, das ist der Hintergrund, vor dem wir jetzt Matthäus verstehen müssen. Und jetzt wird es spannend. Denn vor diesem Hintergrund ist es sehr, sehr unverständlich, was Matthäus hier mit dem Jesus-Stammbaum macht. Er nimmt nämlich 5 Frauen auf. Und das an sich war komplett unüblich in der damaligen Kultur, denn Frauen hatten wenig Rechte, wenig Einfluss. Ihr Wort galt vor Gericht als Zeuginnen so gut wie nichts. Und deshalb kamen Frauen in antiken Stammbäumen so gut wie nicht vor. Aber Matthäus setzt jetzt noch einen drauf, weil die Frauen, die er in diesen Stammbaum Jesu hineinschreibt, und die er explizit als Vorfahren von Jesus hervorhebt, sind nicht irgendwelche Frauen, sondern es sind gerade solche mit extrem zweifelhaftem Ruf. Fehlen tun die Frauen, die im Alten Testament einen besonders guten Ruf hatten. Vielleicht eine Sarah, die Frau von Abraham, Rebekka, die Frau von Isaak, die fehlen. Ja, aber was vorkommt, sind Frauen, die hier überhaupt eigentlich nichts zu suchen hätten, die man eher hätte rausstreichen sollen, die ein Herodes nie genommen hätte, um seinen Stammbaum irgendwie zu pimpen. Mindestens 3 der Frauen waren gar keine Israelitinnen. Tamar und Rahab waren Kanaaniterinnen, Ruth war aus Moab. Das waren Heiden. Die hatten gar keinen Zugang. Ja, zum Beispiel zum Tempel dann später, zur Gemeinschaft mit Gott, zum Volk Gottes. Dazu kommt, dass einige, und da muss man jetzt aufpassen, wie man das ausdrückt, aber die waren, sagen wir mal, auf sexuellem Gebiet eher auf Abwegen unterwegs. Tamar zeugte ein Kind durch Inzest mit ihrem Schwiegervater. Rahab war eine Prostituierte aus Jericho und Bathseba, Urias Frau, ist bekannt für ihren Ehebruch mit König David. Und selbst bei Maria, ihr erinnert euch, hat es da ja so komische Gerüchte gegeben, ja, dass mit ihrer Schwangerschaft auch nicht alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Das sind die Frauen im Stammbaum Jesu. Und da könnt ihr das ganze unmoralische Durcheinander in irgendwelchen Soap-Operas komplett vergessen. Wir haben alles schon in der Bibel. Und versteht ihr, wir können uns heute kaum vorstellen, wie atemberaubend und schockierend und provokant diese Stammbaumvariante von Matthäus für die ersten jüdischen Leser gewesen sein muss. Das kriegen wir gar nicht gerafft. Das war ein Skandal, ja, eine Provokation, eine schockierende Darstellung. Jesus Christus, der Messias, das ist das, was Matthäus hier deutlich macht, der ist nicht nur gekommen, um gebrochene, von Gott getrennte Sünder zu retten, sondern Matthäus sagt, der stammt von ihnen ab. Jesus stammt von gebrochenen, von Gott getrennten Sündern ab. Das ist der Punkt hier. Seiner menschlichen Abstammung nach ist Jesus entstanden durch den Inzest von Tamar und durch den Ehebruch von Bathseba. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Bathseba die einzige ist, deren Name von Matthäus nicht explizit erwähnt wird in diesem Text. Der einzige Name, der umschrieben wird, Matthäus nennt sie Urias Frau. Na, und wir eskalieren gleich und denken, hey, wie frauenfeindlich ist denn das? Du kannst doch nicht ihren Namen nicht nennen, einfach sagen, es ist die Frau von Uriah. Ich muss da immer so ein bisschen an meine Frau denken, wenn wir so im Gemeindekontext unterwegs waren. Na, die meisten kannten mich, aber sie nicht. Dann hat sie sich vorgestellt, hey, ich bin Andrea. So fragende Blicke, wer bist du? Ja, ich bin die Frau von Philipp. Ah, die Frau von Philipp und so weiter. Ja, könnt ihr euch vorstellen? War für sie jetzt nicht immer so wahnsinnig schön. Ich habe sie dann ermutigt, habe gesagt, es gibt ja auch Schlimmeres, als meine Frau zu sein. Und heute steht sie da drüber und geht da ganz entspannt mit um. Aber das ist die Situation. Der Punkt hier ist aber ein anderer. Wenn wir jetzt denken, Matthäus ist irgendwie frauenfeindlich, totales Missverständnis. Matthäus schreibt hier Urias Frau nicht, weil er Bathseba irgendwie runterputzen will, sondern weil er bewusst König David dadurch in ein schlechtes Licht rückt. Einige Ausleger haben diesen spannenden Punkt rausgearbeitet. Lesen wir nochmal Vers 6. Da steht Isai, der Vater des Königs Davids. Und wir denken, wow, endlich mal jemand, ja, mit dem so ein Stammbaum einen gewissen Glanz bekommt. Ja, König David, der größte König Israels. Super, dass der hier mit dabei ist. Königliches Blut. Aber dann fährt Matthäus fort und schreibt, David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomos Mutter war nicht die Frau Davids, sondern die Frau des Uriah. Und indem Matthäus Uriah erwähnt, ruft er seinen Lesern eine ganz dunkle Episode aus dem Leben Davids in Erinnerung. Als David vor Saul geflohen ist, hat er eine Gruppe von Kriegern zusammengestellt, die sogenannten Helden Davids. Und diese Helden Davids, da gehörte auch Uriah dazu. Uriah hat sein Leben riskiert für David. Uriah hat David sein Leben gerettet. Und Jahre später sieht David die schöne Frau Urias, nimmt sie sich, schläft mit ihr, begeht Ehebruch mit ihr und lässt am Ende sogar Uriah töten, um Bathseba heiraten zu können. Und ein Sohn, der aus dieser Ehe hervorgegangen ist, ist Salomo, von dem Jesus abstammt. Seht ihr, was Matthäus hier macht? Er sagt, Freunde, hier ist die prominenteste, sozusagen beste Person im ganzen Stammbaum, König David. Der ganze Stammbaum läuft auf David zu. Aber dieser David ist noch unwürdiger als alle Frauen im Stammbaum. Er hat Schlimmeres getan als diese Frauen. Er hat seinen Freund ermorden lassen und hat sich dessen Ehefrau genommen. Mit anderen Worten, selbst die angesehenste Person, selbst die ehrwürdigste Person mit dem größten Status hat es aufgrund seiner Taten nicht verdient, zur Familie Gottes zu gehören. Der Punkt ist, niemand hat es verdient. Tamar hat es nicht verdient, Rahab hat es nicht verdient und auch König David hat es eigentlich nicht verdient. Wisst ihr, warum all diese Personen, die unmoralischen Frauen und der unmoralische David in diesem Stammbaum vorkommen? Warum sie enthalten sind in diesem Stammbaum, der zu Jesus hinführt? Genau aus demselben Grund, warum wir, du und ich, in dem Stammbaum vorkommen, der von Jesus wegführt. Nämlich allein aus Gnade. Allein aus Gottes atemberaubender Gnade. Wir haben es nicht verdient, Teil der Familie Gottes zu sein. Es ist Gottes atemberaubende Gnade. Und das bedeutet, egal wie moralisch angesehen du bist, egal ob andere auch hier in der Gemeinde zu dir aufschauen oder manchmal zu dir herabschauen, egal ob du dein Leben auf der Reihe hast oder nicht, egal ob dich aus der Vergangenheit noch irgendetwas verfolgt, egal ob du dich für etwas schämst, was du in der Vergangenheit getan hast, egal ob du gerade in einer heilen Welt lebst oder in einem kompletten Durcheinander. Du bist angewiesen auf Gottes atemberaubende Gnade. Und Jesus hat durch seine Geburt und sein sündloses Leben für uns und seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden dafür gesorgt, dass wir aus Gnade Teil seines Stammbaums werden können. Teil seiner Familie, genau wie David, genau wie Bathseba, genau wie alle anderen. Und vielleicht ahnst du jetzt, wie viel das mit deinem Leben zu tun hat. Vielleicht ahnst du jetzt, was dieser langweilige, weihnachtliche Stammbaum mit deinem Leben zu tun hat. Ich glaube, wenn dieser Stammbaum vielleicht heute das erste Mal oder neu in unser Herz hineinsinkt, wenn du ergreifst, was in diesem Stammbaum steckt, dann wirst du gelassener und demütiger werden. Greifen wir uns nur diese zwei Folgen heraus. Und es gibt mehr, über die könnt ihr im Nachgang nachdenken. Welche Folgen hat dieser Stammbaum für unser Leben? Du wirst erstens gelassener und zweitens demütiger. Wenn du lernen willst, gelassener zu werden, dann hilft dir der Stammbaum Jesu dabei, weil du lernst, darauf zu vertrauen, dass Gott seine Versprechen hält, dass er dich tragen und für dich sorgen wird, auch wenn sich manche Sehnsüchte und Wünsche in deinem Leben nicht erfüllen. Und du wirst gelassener, weil du dich nicht mehr beweisen musst. Du kannst aussteigen aus diesem ständigen Hamsterrad des Gut-Dastehen-Wollens, dieses nach Anerkennung Heischen des Gut-Dastehen. Seht her, wie toll ich bin. Dein Herz kann zur Ruhe finden, weil du merkst, ich bin Teil des königlichen Stammbaums von König Jesus. Und das macht ruhig und gelassen. Und wenn du demütiger werden willst, wie hilft dir der Stammbaum Jesu dann? Er zeigt dir, dass christlicher Glaube gerade nicht bedeutet, die Guten sind drin und die Schlechten sind draußen. Und manchmal denken wir so, ganz ehrlich. Dieser Stammbaum macht uns deutlich, dass das komplett falsch ist. Wer Gottes Gnade verstanden hat, der kommt nicht mehr auf die Idee, zu sagen, ich bin drin, weil ich geistlicher bin, weil ich disziplinierter bin, weil ich irgendwie besser bin, sondern wer diesen Stammbaum versteht und darin Gottes Gnade erkennt, der weiß, ich bin Teil der Familie Gottes, ich bin angenommen bei Gott, weil er so gnädig mit mir ist. Gottes Gnade verbietet es uns, stolz und überheblich auf andere herabzuschauen. Sowohl in der Gemeinde als auch außerhalb der Gemeinde. Gottes Gnade vertreibt jede Spur von Stolz und Überheblichkeit. Und deshalb zum Schluss, wenn uns der Stammbaum Jesu inklusive seiner weiblichen Vorfahren irgendetwas beibringt, dann das. Dass Gottes Gnade atemberaubender, großartiger, grenzenloser, mächtiger und lebensverändernder ist, als wir uns das vorstellen können. Und dass wir alle, du und ich, Gottes atemberaubende Gnade bitter nötig haben. Amen.